Hallo Menschheit, wie geht es dir? Wunderschöner Körper aus Menschen, Kultur, Farben, so leuchtende Farben, ihr Glanz wetteifert mit dem Licht der Sonne. Gold und Purpur, Blau und Magenta, perfekt geformt, ein Platz für jeden. Genug für jeden. Aus der Ferne erkenne ich, wie schön du bist, du Schöpfung Gottes. Augen, die lächeln, Menschen, die tanzen, laufen und springen. Aus der Ferne erkenne ich, du könntest königlich gekleidet sein, festlich geschmückt wie Salomo, eine vollkommene Blume. Wie schön du bist. Aus der Ferne, wenn ich näher komme, wenn ich genau hinsehe, dann sehe ich, ich möchte wegschauen, ich möchte die anderen Teile nicht sehen. Ich möchte nur das Schöne sehen. Hallo Arbeit, hallo Mühsal. Du hattest große Träume mit Hoffnung in deinen Händen. Deine Hände sind abgearbeitet für einen Mindestlohn. Nicht genug zu essen auf dem Tisch. Unterversichert, unterbezahlt, unter der Last einer Welt, die dir sagt, du bist, was du hast. Und du hast nichts. Hallo Hungriger, du hattest große Träume, voller Leidenschaft, mit einem Haus und einem weißen Gartenzaun. Wenn ich auf der Straße um die Ecke biege, dann höre ich, wie dein leerer Magen um etwas bittet. Das Knurren deines leeren Magens lässt mich innehalten und ich möchte mir die Ohren zuhalten. Hallo Kranker, hallo Elender, hallo Vergessener. Du hattest große Träume. Wo sind deine Träume geblieben? Ich möchte dir einen Hut auf deinen Kopf setzen und dich bedecken. Du zerbrichst, zerfetzt, zerbrichst, manchmal in Klumpen. Ist AIDS noch nicht vorbei? Gibt es noch kein Heilmittel gegen Krebs? Ich dachte, du wärst versichert. Ich dachte. Hallo Schwarz, hallo Weiß, Gelb und Grün, hallo Farben. Schaut mich nicht so an. Eure Träume sind in euren Tränen ertrunken. Die Geschichte der Gewalt ist in euren Augen zu lesen. Eine Geschichte von gebrochenen Versprechen. Missbrauch, Misstrauen. Hallo, abgearbeitete Mutter, Vater, Kinder, Familien. Du kannst dich kaum aufrichten, dein Rücken ist krumm. Alleinstehende Mütter, pausenlos gefordert, Familien auseinandergebrochen. Durch Verlust, Abhängigkeit, Unglück. Was wird? Hallo Betagte, hallo Vergessene, hallo Ungebildete, hallo Zornige, hallo Verwundbare, unschuldig, benutzt und verletzt. Wie kannst du noch so singen? Wie kannst du noch so tanzen? Wie können wir noch so schön sein? Und was? Wenn meine Hand gebrochen wäre, mein Magen leer, meine Träume erstickt, was wäre dann? Was wäre, wenn dein Leid mein Leid wäre? Was dann? Aber es ist so. Es ist so. Es ist so. Dein Hunger ist mein Hunger, dein Leid ist mein Leid, deine Trauer ist meine Trauer und deine Freude ist meine Freude. Wenn du am Boden liegst, liege ich auch am Boden. Und wenn du aufstehst, dann stehe ich auch auf. Hallo Menschheit, wie geht es dir? Was braucht eine Welt, eine Menschheit, die erschöpft ist und verschmachtet? Ich glaube, heutzutage ist es nichts Besonderes mehr, wenn man über die Situation unserer Welt frustriert und negativ spricht. Die Lebensstimmung, die ich bei vielen Menschen erlebe, heutzutage, ja, die macht deutlich, dass es uns irgendwie nicht gelingt als Menschheit, miteinander so auszukommen, dass aus diesem Planeten noch was werden könnte. Also der Planet schon, aber die, die darauf leben, nicht. Also die Menschen nicht. Wenn die Menschen nicht wären, würde es den Tieren gut gehen. Die hätten kein Problem. Die Welt könnte sich richtig gut alleine unter dem Segen Gottes bewegen, wenn wir nicht immer zwischenhauen würden. Ich merke, dass diese Stimmung in unserer Welt, die wir ja als Adventisten besonders gerne auch als Endzeitstimmung beschreiben, weil wir glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Glaubt ihr, dass Jesus mal wiederkommt? Na klar, oder? Ja. Am liebsten heute Abend. Und ich erlebe, dass uns diese Stimmung, die ja auch sowas Depressives hat, dazu verleitet, sehr schnell zu analysieren und zu erklären, woran das alles liegt. Und da machen wir gern die Verantwortungsträger verantwortlich, was sie alles falsch machen. Und dann diese ganzen anderen Krisen. Häufig bekomme ich per WhatsApp Videos zugeschickt von Vorträgen auf YouTube, die nochmal in besonderer Weise erklären, wie das eigentlich alles wirklich zu verstehen sei und wie man es eigentlich sehen müsste mit dieser Stimmung. Lasst euch von denen da oben bloß kein dummes Zeug erzählen. Und ich erlebe, dass die Menschen sehr verunsichert sind, dass wir immer mehr in diese Diskussion geraten von was ist richtig und was ist falsch. Und gleichzeitig merke ich, obwohl ich versuche, bewusst zu leben, dass ich natürlich durch meinen eigenen Lebensstil auch dazu beitrage, dass die Armut in vielen Ländern dieser Welt noch größer wird. Also durch das, was ich esse, durch meine Kleidung, einfach so unser Wohlstand, der kostet uns Geld und anderen das Leben. So krass muss man das sagen. Und es ist heutzutage so bekannt, dass das gar nicht mehr schockiert und trotzdem ändert sich nichts. Ist verrückt, oder? Wir wissen genau, was läuft, aber irgendwie ist es halt so. In diese ganze Stimmung hinein, auch in die Bewegung, die Jesus erlebt, wie das Hans Otto vorgelesen hat, gibt es eine Berufung. Eine Berufung für die Menschen, die glauben, dass Gott diese Welt nicht im Stich lässt. Für die Menschen, die glauben, dass Gott sich nicht getrennt hat. Für die Menschen, die glauben, dass Gott sich nicht abgewandt hat und die Nase voll hat. Für die Menschen, die glauben, dass lass doch den Satan Fürst dieser Welt sein, es wird doch egal. Ich glaube an Gott, der ist stärker. Ich möchte mich nicht mit dem Bösen beschäftigen. Mit der Frage, was der Böse alles tut, was der Böse alles kann, wo der Böse mich verführt, der ist mir total egal. Weil ich bin ein versöhntes Kind Gottes. Ich möchte mich mit dem beschäftigen, der uns geschaffen hat und der nicht vergessen hat, zu wem wir eigentlich gehören. Nämlich zu ihm. Und wenn ich so denke, wenn ich mich, so wie wir es heute Morgen gesagt haben, so mit Gott verbunden weiß, dann habe ich einen Auftrag. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und Jesus spricht ja hier von der Ernte Gottes. Er spricht davon, dass diese Welt immer noch seine Ernte ist, nicht die Ernte. Er sagt auch nicht, besiegt den Teufel, dass die Welt wieder mir gehört. Nein, für Jesus ist klar, wir sind seine Menschen. Unsere Ebenbildlichkeit Gottes Das, was Gott in uns hineingelegt hat, ist immer noch zu sehen. Es ist nicht weg. Gott gibt diese Welt nicht auf. Das heißt, auch wenn ich glaube, dass Jesus bald wiederkommt und mich darauf total freue, möchte endlich meinen Opa wiedersehen. Der ist gestorben, als ich 5 war. Und den habe ich echt geliebt. Weiß noch wie heute, wie das war. Das ist schon ewig lange her. Freue ich mich drauf. Ich lebe hier und jetzt. Und ich brauche für hier und jetzt Ideen, wie ich mich von dieser Hoffnung auf die neue Welt jetzt schon inspirieren lassen kann, um hier Reich Gottes zu bauen. Um hier Dienst der Versöhnung zu leben. Und da erinnere ich mich daran, dass mir hilft, wenn ich versuche, das Gute zu sehen, das Potenzial. Wenn ein Arzt, ich weiß nicht, ob von euch jemand Arzt ist, ich bin jedenfalls kein Arzt, aber ich glaube, wenn ich zum Arzt gehe und ein Arzt bei mir eine Krankheit feststellt und er nur das sieht, was an mir krank ist, wird es schwer für ihn sein, Hoffnung zu sehen, dann auch was draus zu machen. Weil er sieht das ganze Kranke. Ich glaube, der Arzt sieht auch das Gute, was da ist, um das Kranke anzufassen, das Schwierige. Und so sehe ich zum Beispiel, dass Jesus heute Morgen zu Petrus ja gesagt hat, weide meine Lämmer. Und das habe ich als Theologe immer verstanden als ein Teil des Missionsauftrages. Und mit meinen Lämmern sind nicht nur die anderen Freunde von Petrus gemeint, sondern die Menschen, denen Petrus begegnet. Das sind die Lämmer Gottes. Jeder Mensch ist ein Lamm Gottes, ein Schaf in der Herde. Gott versteht uns immer noch als ein Teil von sich. Und jetzt möchte ich gerne euch nochmal bitten, 2. Korinther 5 aufzuschlagen. Das war der Text von heute Morgen. Wenn ihr ihn schon auswendig könnt, braucht ihr ihn nicht mit aufschlagen. 2. Korinther 5. Das lese ich nochmal. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Ich habe es heute Morgen nochmal sehr deutlich versucht, uns bewusst zu machen. Was heißt ich? Der Text sagt es und ich habe es versucht auszuführen, dass wir aus dieser Verbundenheit und dieser Versöhnung mit Gott leben, dass wir ihm nicht hinterherlaufen brauchen, in der Hoffnung, dass er sich uns zuwendet und dass er uns dadurch den Dienst gegeben hat, all die anderen Menschen, die darum eben nicht wissen, die das eben nicht spüren, die zwar verbunden sind mit Gott, aber das nicht wissen, dieses Lebensgefühl, dieses Wissen, diese Sicherheit zu vermitteln, zu geben. Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Lasst euch versöhnen mit Gott. In der Sprache des Gespräches von Jesus und Petrus heute Morgen, ihr seid Gottes Lämmer. In der Sprache des verlorenen Sohnes, komm nach Hause, der Vater möchte mit dir essen. Das ist unsere Botschaft. Und ich glaube, das ist das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Jeder. Und ich glaube, dass viele Menschen das nicht leben können, weil sie es sich nicht vorstellen können. Wenn manche Politiker unserer Welt sich vorstellen könnten, was Versöhnung bedeutet, dann würden sie anders handeln. Wenn ich manchmal wüsste, was Versöhnung bedeutet, würde ich auch anders handeln. Manchmal weiß ich es nicht. Das heißt, eigentlich spricht Paulus hier, spricht Jesus mit Petrus über unsere eigentliche innere tiefe Sehnsucht. Und wisst ihr, was ich glaube, was darum diese Welt braucht? Eure Nachbarn, eure Freunde, eure Leute in der Familie, eure Arbeitskollegen, all die, die ihr so kennt. Leute, die sich verbunden fühlen mit Gott. Ich glaube, diese Welt ist davon abhängig, dass wir als Christen, die wir diesen lieben Gott schon seit Jahrhunderten verkündigen, endlich mal verstehen, dass wir um Gottes Liebe nicht kämpfen brauchen, sondern dass wir geliebt sind und dass das, was uns ausmacht als Menschen, nicht das ist, was wir tun. Nicht das ist, was wir vorweisen können. Nicht, ob wir bekannt sind oder unbekannt, vorne stehen oder in der letzten Reihe sitzen. Nein, das ist nicht unser Wert. Aber der Kapitalismus lebt davon. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir uns vergleichen. Wer ist besser, wer ist schlechter, wer macht dies, wer macht das. Und alles in diesem Wunsch. In welchem Wunsch? Bei mir, wenn ich es ganz ehrlich von mir sage, ist es viele, viele Jahre immer noch ein bisschen, aber es wird langsam ein bisschen heiler. Ich will immer meinem Vater gefallen. Der hat mich wenig gelobt, weil er immer Angst hat, ich werde arrogant, wenn er mich lobt. Meine Mutter hat immer gesagt, Papa ist stolz auf dich. Ist er heute auch, weil er mich immer im Windecho sieht, ist er stolz auf mich. Also ich habe es geschafft. Aber das ist ein Fass ohne Boden. Das, was ich alles vorweisen kann, das, was Leute an mir toll finden, das geht überhaupt nicht in mein Herz. Bis ich dann angefangen habe zu verstehen, Carsten, das ist es nicht. Du bist wertvoll, weil du lebst. Weil du sein darfst in allem, was dich ausmacht. In dem Guten, woran andere sich freuen, und an dem Schlechten, wo andere sich wegbeugen und schlechte Laune kriegen. Wenn das ist das, was für mich auf der Grundlage dieses Versöhntseins liegt, weil Gott, wenn er mich mit sich versöhnt, mich auch mit mir selbst versöhnt. Und wenn ich mit mir selbst versöhnt bin, ich weiß nicht, ob das für euch so theoretisch klingt, für mich nicht, aber wenn ich mit mir selbst versöhnt bin, wenn ich mit mir selbst umgehen kann, dann kann ich besser umgehen mit dir. Wir haben gerade einen ziemlichen Zoff mit unserer Nachbarin. Wir wohnen in so einem Haus mit 10 Familien. Wir haben unten so eine komische Frau wohnen. Ihr merkt schon, ne? Problem mit unserer Nachbarin. Die fühlt sich von uns gemobbt. Bin total geschockt, weil ich das gar nicht weiß, woher. Jetzt kann ich sagen, ja, die spinnt ja auch, die hast du hier das, und kann dagegen angehen, kann mich ärgern und kann aber auch mal vielleicht mir bewusst machen, hallo, du bist versöhnt mit Gott und du bist versöhnt mit dir selbst. Vielleicht hast du irgendwas falsch gesagt, Carsten, aber jetzt kannst du doch vielleicht dieser Frau mit Güte begegnen, oder? Versöhnte Menschen können doch mit Güte begegnen. Und jetzt habe ich seitdem, also wir reden jetzt bald miteinander, hat ein bisschen gedauert. Und ich habe, als ich das wusste, dass da irgendwie was schief geht, habe ich mir angewöhnt, immer wenn ich unten ins Haus reinkomme, mein Gefühl, das ist ganz ehrlich, mein Gefühl ist Stinkefinger. Diese blöde Kuh. Und was ich mache ist, also ich, immer wenn keiner guckt natürlich, also das mache ich nicht im großen Treppenhaus, dass ich mich vor ihrer Tür verbeuge und Gott danke, dass er sie segnet. Manchmal gelingt mir das nicht. Also ich will jetzt hier nicht große Klappe haben und sagen, wie toll ich bin. Es ist echt eine Übung. Aber ich merke, dass mich das weich macht. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Beispiel dafür, wo Gott sagt, der Dienst der Versöhnung, die Verkündigung der drei Engelsbotschaft, ist nicht eine theoretische Lehre, die wir in diese Welt hinausrufen, damit die Menschen den richtigen Tag halten, das richtige Essen, das richtige hier, das richtige da, sondern es ist der Beziehungskontext, in dem wir leben. Und wie es uns gelingt, die Versöhnung, die Gott uns mit sich und uns selbst geschenkt hat, in der Beziehung, wo wir stecken, zu leben. Oder wie reagiere ich, wenn meine Tochter kommt und sagt, Papa, du hast vor ein paar Jahren da so eine Familiensendung beim Hauptchannel produziert und da bist du bei YouTube in so einem Video und da sagst du, dass du so unkonzentriert immer bist und dir nicht Zeit nimmst, genug Zeit nimmst für uns und dann sagst du in diesem Video, so schön auf dem Spielplatz, einige von euch kennen dieses Video, da sagst du dann, ja, da hat meine Tochter mich um einen Kaffee gebeten, meine Tochter um einen Apfel gebeten und dann habe ich es vergessen, weil ich nebenbei E-Mails gecheckt habe. Und meine Frau bittet mich um einen Cappuccino und dann gehe ich in die Küche und habe schon wieder vergessen, ich wollte ihr einen Cappuccino mitbringen. Da sagte meine 17-jährige Tochter vor 3 Wochen zu mir, Papa, das hat sich nicht verändert. Das ist eigentlich immer noch so. Ihr wisst ja, wenn ihr älter seid, wisst ihr, Kinder haben immer recht. Ich finde ja, dass es sich schon ein bisschen geändert hat. Aber wie reagiere ich da jetzt drauf? Wenn ich mich mit Gott versöhnt weiß, muss ich mich nicht verteidigen. Da muss ich nicht für mein Recht kämpfen und mich schützen. Dann kann ich sagen, ja, du hast recht. Zumindest empfindest du es so. Und es hat ja was mit mir zu tun. Wenn ich mich mit Gott versöhnt weiß, kann ich mich meinen Fehlern stellen. und muss nicht immer irgendwie versuchen, mein weißes Gewand zu putzen, damit es gut aussieht, weil ich das nicht nötig habe, weil ich weiß, ich bin abhängig von der Gnade. Deswegen finde ich an dieser Stelle diesen Begriff Versöhnung, der ist so tief. Das ist nicht ein theoretischer Prozess. Ich habe es verstanden, das ist Lebensvollzug, weil wir alle diese Bereiche haben, an denen wir merken, es klappt nicht. Denn die gute Nachricht ist, das habe ich mir hier in meinem Konzept rot umrandet, die gute Nachricht ist, dass wir in diesem Dienst der Versöhnung stehen, in unserer Unzuverlässigkeit, genauso wie Petrus. In unserer Sündhaftigkeit und Schuld, genauso wie David. Und auch in unserer Verzweiflung an uns selbst, weil das menschlich ist. Und weil wir Menschen hier in dieser Welt nicht Überflieger brauchen, die 5 Zentimeter über dem Boden durch die Gegend schweben und sagen, ah, mach es so, dann läuft alles gut. Und dann noch ein bisschen hiervon und ein bisschen davon und dann läuft's. Dann immer schön strahlendes weißes Gesicht, weiße Zähne und braunes Gesicht natürlich. Entschuldigung, falsch gesagt. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, wir können erst dann Zeugnis geben für Gott, wir können erst dann die Werte Gottes leben, wenn wir sie selbst alle richtig leben. Und dann wartest du 100 Jahre. Vielleicht sind wir gerade deshalb so gute Zeugen für Christus, weil wir so unvollkommen sind. Wenn als Kind 1. Korinther 11 immer vorgelesen wurde zum Abendmahl und mein Vater und meine Mutter immer ihre schwärzesten Sachen anzogen zum Abendmahl. Ich bin aufgewachsen in Ostwestfalen. In den 70er und 80er Jahren war ja Abendmahl noch anders als heute. Die Kinder durften immer nicht rausgehen, weil da so laut waren, mussten immer sitzen bleiben. Ich war da immer so in Po-Höhe. Das war für mich so Abendmahl. Und dann habe ich immer diesen Text gehört, wer aber unwürdig das Mahl isst, habe immer gedacht, oh, ich bin unwürdig, weil ich darf ja nicht mitmachen. Und heute sage ich ganz oft, wenn ich Abendmahl halte, wenn du dich unwürdig fühlst, bist du genau richtig hier. Weil es geht bei der Versöhnung mit Gott um die verliehene Würde, die er dir schenkt, als seinem geliebten Sohn und seiner geliebten Tochter. Und das macht etwas mit meinem Wert. Das macht etwas mit der Art, wie ich mich als Mensch sehe. Und das macht etwas mit mir als Arbeitskollegin, als Lehrerin, als Schülerin, als Schüler, als Nachbar, als Ehepartner. Das verändert etwas. Wir müssen nicht mehr kämpfen um unseren Platz. Wir haben ihn. Und da sind wir automatisch im Dienst der Versöhnung. Das ist eine Berufung, die ist automatisch. Als Jesus den Petrus fragte, liebst du mich, hat er eigentlich auch gesagt, so verstehe ich das als Theologe, Petrus, liebe, denn du bist geliebt. Ich glaube, in dieser Versöhnung zwischen Jesus und Petrus mit der Frage nach der Liebe steckt auch das Liebesgebot automatisch drin. Liebe, denn du bist geliebt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man könnte auch sagen, liebe deinen Nächsten, weil du von Gott geliebt bist. Das, was du bekommst, gibst du weiter. Das fließt durch dich durch. Ich glaube, Joachim hat es heute Morgen im Segen gesagt. Ne? Das ist durch uns durch. In Erinnerung so, weiß ich nicht mehr genau. Dass es so durch uns durch fließt. Deswegen glaube ich, dass das Liebesgebot das Gebot ist, mit dem Gott uns am aller stärksten herausfordern kann. Mir ist schon öfter gesagt worden, du immer mit deiner Liebe, ich kann es nicht mehr hören. Deine Predigergeneration, die predigen immer nur über die Liebe. Liebe hin, Liebe her. Vielleicht hat meine Generation manchmal, sich, wie das in der Pubertät so ist, manchmal dauert die ja ein bisschen an, die Pubertät, so ein Stück sich einfach zu sehr gewehrt gegen das Gesetzliche, mit dem wir aufgewachsen sind. Die etwas Älteren als ich, noch mehr als ich das bin. Die haben das Gefühl, wir mussten was freikämpfen. Und als ich da meiner Tochter und ihrer Freundin vor 2 Jahren Bibelstunden gab, war das interessant, dass ich denen so Sachen erzählt habe, was mich so berührt, wofür ich dankbar bin. Und für die war das so, schön. Ist ja klar, für die war das selbstverständlich, weil die wurden ja von uns erzogen. ne? Von uns, die wir uns davon freigekämpft haben. Und vielleicht ist es, wie das eben so ist, bei Gegenbewegungen ist es manchmal ein bisschen, geht es ein bisschen in die andere Richtung. Und doch merke ich, wenn Jesus mich auffordert zu lieben, bringt er mich immer wieder in Berührung mit meinen innersten Blockaden, meinen innersten Verletzungen. Also wenn Jesus sagen würde, lieber Carsten, du sollst ab heute keinen Kaffee mehr trinken, fände ich nicht gut. Also ich bekenne mich dazu, dass ich als Prediger Kaffee trinke. Das meine ich nicht ironisch, für einige ist das vielleicht wirklich nicht schön und witzig. Aber würde ich sagen, finde ich nicht gut, kriege ich hin. Wenn aber Jesus sagt, Carsten, an deinem Stolz haben wir noch einiges zu tun, würde ich spontan sagen, dann lieber keinen Kaffee trinken. Versteht ihr? Das ist viel einfacher. Das ist viel einfacher. Also manchmal ist es einfacher, mein äußeres Handeln zu verändern, weil dann mein Herz in Ruhe gelassen wird. Und dann verändere ich ganz viel. Und von außen denken die Leute, boah, ist das ein frommer Mann. Und ich fühle mich total gut. Fühle mich Gott total nah. Weil ich ja denke, ich muss ja irgendwie es hinkriegen, dass Gott von mir überzeugt ist. Aber in meinem Herzen verändert sich gar nichts. Wisst ihr, ich möchte niemanden von euch ärgern. Ich kenne euch nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie ihr denkt. Wenn der Sabbat, er ist der Tag des Herrn, darüber diskutieren wir nicht. Wenn der Sabbat das entscheidende Merkmal der Endzeit ist, was viele Adventisten ja glauben, was wir offiziell lehren, was aber schon seit 150 Jahren große Diskussion ist. Wenn das so wäre, fände ich problematisch. Wisst ihr warum? Ich kann mein ganzes Leben lang den Sabbat halten, in bester Form und im Herzen ein unversöhnter, böser Mensch, platt gesagt. Und da würde ich sagen, das funktioniert nicht. Gott möchte mein Herz verändern. Der sagt, wir sind versöhnt mit ihm. Nicht wir sind brav, sondern versöhnt. Ich möchte mit euch in einen Text, also ich habe einige Texte noch. Habt ihr noch ein bisschen Bibel dabei? Ich habe mal die 9 Jahre, die ich in Gifhorn war, habe ich immer gesagt, holt eure Bibeln raus, weil die immer ihre Bibel nicht rausgeholt haben. Und da habe ich gesagt, außer die, die sie auswendig können. Und nach 9 Jahren hatten dann alle immer ihre Bibel dabei. Nein, das stimmt nicht alle. Also, Johannesevangelium, Kapitel 8. Ich finde, dass Jesus in Johannes 8, auch wenn das vielleicht nicht für jeden von uns auf den ersten Blick so wirkt, das, was ich eben versucht habe zu erklären, begründet. Und zwar Johannes 8, Vers 31, ab Vers 31. Johannes 8, 31 bis 36. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Kurze Zwischenbemerkung, ich habe das nochmal studiert die letzten Wochen. Jesus sagt ja an manchen Stellen, wenn ihr in meinem Wort bleibt oder wenn ihr tut, was ich sage oder wenn ihr meine Gebote haltet. Diese Begriffe, da sind sich die meisten Ausleger einig, sind eigentlich austauschbar. Also wir könnten auch lesen, wenn ihr tut, was ich sage oder wenn ihr meine Gebote haltet. Das ist das, was es heißt, wenn Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Also seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was schön, ne? Frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Ne, dieses Selbstverständnis, ne? Abraham, der Stammvater, wir sind, also Wahrheit erkennen brauchen wir nicht mehr. Die haben wir. Da fühle ich mich jetzt als Wissenkind echt verstanden. Ich bin schon, 1984 bin ich getauft, also ich bin schon 33 Jahre in der Wahrheit. Also sagt mir nichts davon, dass ich Wahrheit erkennen muss. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, jetzt wird's ernst, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Frage, was meint Jesus hier, wenn er davon spricht, wir werden die Wahrheit erkennen. Weil es geht ja nicht um das, was wir um das für Wahrheiten von gewissen Lehrpunkten, darum geht es hier nicht. Also unser Verständnis von wir haben die Wahrheit ist ein anderes als das, was Jesus hier meint. Und ich habe dann überlegt und nachgedacht und ausprobiert. Jesus sagt, wenn ihr tut, was ich sage, also wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und dann habe ich vorhin gesagt, das Liebesgebot ist das Gebot, womit uns Jesus am meisten herausfordert, weil da geht es so richtig hier ums Innerste. Und dann habe ich die Bergpredigt gelesen. Und gesagt, ja, segnet die euch fluchen, liebet eure Feinde. Wer eine andere Frau nur ansieht, sie zu begehren. Wenn einer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Wenn dir jemand deinen Mantel abnimmt, gibst ihm noch dein Hemd. Und dann merke ich, das sind alles Sätze, die treffen sofort irgendwo rein in die Frage, wie versöhnt fühlst du dich denn? Wie gefährlich ist dir denn dein Feind? Wie sehr musst du dich abgrenzen von deiner Nachbarin? Da merke ich, diese Sätze treffen so direkt ins Mark von meine Affekte, meine Lebenssätze, meine Verletzungen. All das, was mich ausmacht, was sozusagen das Leben mit mir gemacht hat und was ich mit dem Leben gemacht hat, das dazu führt, dass ich heute mit euch so umgehe, wie ich es tue. Und da habe ich gesagt, ja, dann ist schon mal ein Teil der Wahrheit die Wahrheit über mich selbst. Ist nicht schön, aber ich bin ja auch kein Künstler. Und das macht Jesus eigentlich dann im nächsten Satz fast klar, wenn er sagt, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Wir werden einfach schuldig in unserem Leben. Es ist nicht möglich, dass wir leben und nicht schuldig werden. Und ich glaube auch nicht daran, also ich lese nicht in der Bibel, dass das irgendwann erreicht ist, bevor Jesus wiederkommt. Und Jesus sagt, wenn ihr an meinem Wort bleibt, wenn ihr euch wirklich herausfordern lasst von dem, was ich sage, die Sätze, die ich eben formuliert habe aus der Bergpredigt und anderen Texten, dann erkennt ihr die Wahrheit über euch selbst. Dann wisst ihr, ihr braucht den anderen Teil der Wahrheit. Wo steht es in Johannes? 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das heißt, da wo ich erkenne, dass ich fehlerhaft bin, dass es mir nicht gelingt, dass ich sündige, dass ich verletze, dass ich zerstöre, kommt Jesus und sagt, ja, der Sklave wohnt nicht zu Hause. Aber wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus sagt, du wohnst zu Hause. Du bist versöhnt mit mir. Und die ganze Wahrheit ist, dass es dadurch, dass du in dieser liebenden Nähe mit mir lebst, immer wieder herausgefordert wirst mit all dem, was dich innerlich ausmacht. In allen Bereichen deines Lebens. Und du immer wieder merkst, dass du herausgefordert bist. Das heißt, ich glaube, diese Welt braucht Menschen, die bereit sind, sich selbst zu hinterfragen. Die nicht die Wahrheit wissen. Und allen erklären können, wie es geht. Wähl diese Partei, dann ist alles richtig. Mach dies und dann ist alles richtig. Lies dieses Buch und du hast keine Probleme mehr. Ich glaube, diese Welt braucht Menschen, die selbstkritisch sein können, weil sie ja wissen, dass sie versöhnt sind. Denn wenn ich versöhnt bin, kann ich auch kritisch sein. Ich habe heute Morgen gesagt, wenn der mich so liebt, dieser Jesus, dann kann er mir alles sagen. Also meine Frau, die kann mir auch alles sagen, weil ich mich von ihr zutiefst geliebt weiß und zutiefst angenommen weiß. Und das sehe ich in ihren Augen, wenn sie mir manchmal was Liebevolles sagt, was bei mir ankommt wie eine Kritik und ich sofort denke, dann sehe ich aber eigentlich in ihren Augen, sie will es gar nicht als Kritik sagen, aber ich höre es als Kritik, weil ich meine Geschichte habe mit Kritik. Aber da ich mit ihr versöhnt bin, da sie mich liebt, kann ich das aushalten. Wisst ihr was, ihr Lieben? Das Gebet ist der Ort, wo wir uns zusammen mit Gott selbst reflektieren, wo wir im Gespräch sind. Eigentlich sage ich ein Trialog zwischen Gott, mir und mir selbst. Und im Licht Gottes, in der Gegenwart Gottes, mal neue Gedanken zu bekommen. Natürlich reicht das, finde ich, manchmal nicht, weil der Heilige Geist ist dann manchmal doch zu viel Carsten bei mir. Also wie oft habe ich schon gedacht, der Heilige Geist spricht zu mir, der weiß eigentlich nur Carsten. Es ist so fließend, ne? Wir kriegen das nicht. Wir kriegen das nicht hin, so komplett neben uns zu stehen und objektiv auf uns zu schauen. Das geht nicht. Das ist unrealistisch. Deswegen brauchen wir gute, gute Freunde. So wie ich Hans Otto habe als meinen besten Freund. Die so alles von uns wissen. So Leute, wo wir ein Stück dieser Liebe Gottes spüren. Auch durch Menschen. Ich habe neulich eine interessante Diskussion mit jemand gehabt, wo ich sagen würde, was der so alles über die Welt weiß. Also klassischer Verschwörungstheoretiker. Platt gesagt. Und ich habe in dem Gespräch gemerkt, ich brauchte mich nicht zu streiten. Weil wenn ich anfange, mich zu streiten, weiß ich ja auch die Wahrheit. Und indem ich sage, du hast auf jeden Fall Unrecht, sage ich eigentlich, ich habe die Wahrheit. Warum kann es uns nicht einfach gelingen, es gelingt mir ja auch längst nicht immer, aber warum kann es uns nicht einfach gelingen, einander zuzuhören und einander Raum zu geben, weil wir versöhnt sind? Ich möchte dazu ein Zitat vorlesen von Dietrich Bonhoeffer, extra dieses uralte Buch von 56 mitgebracht, weil ich dieses Zitat zum Thema der Liebe Gottes so gut finde. Er sagt, die Liebe Gottes ist nicht nur jener Zufluchtshafen, in dem ich mich in Seenot berge. Von Gott geliebt werden verbietet den Menschen keineswegs starke Gedanken und frohe Taten. Also dieser Vorwurf an uns oder an meine Generation, der Prediger manchmal, naja, wenn ihr von der Liebe sprecht, chillen bis zur Wiederkunft. Also chillen heißt auf Neudeutsch so, Füße hochlegen, gemütlich bis zur Wiederkunft. Und das sagt Bonhoeffer gut. Das ist es nicht nur. Die Liebe erlaubt uns starke Gedanken und frohe Taten. Gerade die Liebe ist es, weil ich mich ja herausfordern lasse, in der Wahrheit über mich selbst, mich zu entwickeln, weiterzukommen, in Beziehung zu leben. Als ganze Menschen, als denkende und handelnde Menschen sind wir in Christus von Gott geliebt und mit Gott versöhnt. Als ganze Menschen, denkend und handelnd, lieben wir Gott und die Geschwister. 1. Johannes 4, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Oder auch Johannes, Kapitel 2, wer sagt, er liebt Gott, er liebt seinen Nächsten nicht. Ist nicht schön, das Wort, ne? Ist ein Lügner. Also, es scheint für die Bibel, für das Evangelium immer das Gleiche zu sein. Und das entspricht dem jüdischen Denken. Im jüdischen Denken, so habe ich das zumindest verstanden, kann man eigentlich nicht über das Gesetz diskutieren. Man tut es. Liebe entsteht im Vollzug, nicht im Gespräch darüber. Entweder ich handle oder ich rede nicht drüber. Zwei Texte noch. Ich frage nicht, ob ihr noch könnt, weil dann müsst ihr ja sagen. Ich sage einfach, bitte könnt noch. 1. Petrus. Wir haben heute Morgen viel über Petrus gesprochen. Jetzt lassen wir Petrus mal zu Wort kommen. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7 bis 11. 1. Petrus ist ein bisschen schwerer zu finden. Ich warte ein bisschen länger. Petrus verschwindet immer irgendwie so zwischen den Paulusbriefen und der Offenbarung. Irgendwo so zwei kleine Seiten. Außer die mit der App, die Findersteller. 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch. Ihr merkt das. Und wer von euch mich gut kennt, weiß das noch besser. Wenn ich so Texte lese wie nüchtern, das klingt gut. Es erdet mich, wirklich. Nüchtern zum Gebet. Ein Ort der Stille mitten in der Wildheit des Alltags. Lasst euch nicht verrückt machen in der Zeit des Endes. Seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was ist die Endzeitbotschaft des Petrus, die er dann in den weiteren Sätzen erklärt? Vor allem aber habt eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge an Sünden. Was ist das für eine Botschaft für unsere Welt? Liebe bedeckt eine Menge an Sünden. Das bedeutet nicht, ach, wollen wir nicht so eng sehen? Machen wir nochmal ein Auge zu? Nee, das hat etwas zu tun mit Vergebung, mit nicht aufrechnen, mit nicht um jeden Millimeter kämpfen. Und wisst ihr, was ich dachte, als ich das neulich las? Das ist eine ganz authentische Erfahrung des Petrus mit Jesus am Kohlenfeuer, das wir heute Morgen gelesen haben. Der hat erlebt, dass sein Meister von ihm nichts anderes will als: Hast du mich lieb? Und dann kann er die ganzen Gebote alle vergessen, denn wer liebt, dem braucht man nichts zu befehlen. Dem braucht man nichts zu befehlen, weil die Liebe es von selbst erklärt. Natürlich war das jetzt sehr ideal formuliert. Deswegen brauchen wir die Erkenntnis unserer selbst, das Gespräch, das Wachsen. Also nur weil ich Rahel liebe, heißt es ja nicht, dass wir auch gerade schon was zu besprechen haben miteinander. Und dass ich oft genug sie verletze und Fehler mache. Aber die Motivation ist diese Sicherheit des Geliebtseins, aus der Petrus heraus sagt, für die Zeit des Endes ist das das Wichtigste. Dass ihr euch geborgen fühlt in der Liebe und dass ihr diese Geborgenheit der Liebe weitergebt. Und jetzt bin ich direkt mitten in der Drei-Engels-Botschaft. Offenbarung 14, Vers 12. Könnt ihr auswendig, oder? Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und haben den Glauben an Jesus. Dieser Satz mittendrin in den Engelsbotschaften, wo es darum geht, dass das Böse zerstört ist. Die gute Nachricht, Babylon ist gefallen. Dieses kaputte System hält nicht. Aber die Menschen leiden. Es ist schwer, es ist verrückt, es ist schwierig. Und mittendrin in dieser kaputten Welt, da sind Menschen, die haben Geduld. Die haben Geduld. Die halten aus. Die bleiben. Die springen nicht umher wie die Verrückten, weil sie nicht wissen, was werden wird. Die fühlen sich sicher, weil sie glauben und vertrauen, dass Gott die Verbindung mit uns Menschen nicht aufgegeben hat. Und sie wissen, was Jesus von ihnen will, weil sie geliebt sind. Und sie leben das. Mit so ein paar Beispielen, wie ich sie heute Nachmittag gesagt habe, und wie ihr sie in eurem Leben findet. Und der Glaube Jesu, also man kann das ja auf zweierlei Weise übersetzen. Man kann sagen, den Glauben an Jesus. Für mich ist es schöner, aus dem Griechischen zu übersetzen, den Glauben Jesu. Also die Art und Weise, wie Jesus mit Gott gelebt hat, ist meine Interpretation. Also ich gucke ins Evangelium, lese Matthäus 1, Vers 1 bis Johannes am Ende einmal durch und dann wieder von vorne anfangen. Immer die Evangelien vorwärts und rückwärts, weil ich möchte gern diesen Jesus immer mehr inhalieren, mir reinziehen, verstehen, wie geht er mit Menschen um. Da ist dieser römische Hauptmann, dieser Ungläubige, dieser Unreine, der hier Besatzungsmacht ist. Und der will einfach nur, dass Jesus seinen Sohn heilt. Soll er erstmal hier anfangen, sich gut zu benehmen als römischer Offizier. Und Jesus sagt, größeren Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Das ist der Glaube Jesu. Der Kranke am Teich Bethesda, der keine Leute hat, die ihm helfen, der ganz alleine ist. Jesus sagt, geh, steh auf, nimm dein Bett und geh. Freund der Fresser und Weinsäufer, Zöllner und Sünder. Da, wo kein Mensch draußen steht, sondern alle drin sind. Egal, welches Geschlecht sie haben, egal, welche sexuelle Identität, egal, welche Religion, egal, welche Volkszugehörigkeit. Das ist der Glaube Jesu. Danach sehne ich mich. Weil dann geht es nicht mehr um gesellschaftliche Prozesse und um die Frage, wer hat Recht, sondern es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Jesus sieht dich, da wo du bist. Und er möchte, dass du auch die anderen Menschen da siehst, wo sie sind. Und ich wünsche, dass der Heilige Geist uns in besonderer Weise so eine Kreativität schenkt, aus dieser Sicherheit der Versöhnung heraus bei uns selbst zu gucken. Wo gibt es so Beziehungen mit den Menschen, wo es dran ist, dass wir den nächsten Schritt gehen? In unserer Ehe, in unserer Nachbarschaft, auf der Arbeit, mit unseren Freunden. Bei mir sind es gerade die schwierigen Nachbarn. Wobei die Frage ja ist, wer von uns beiden schwieriger? Wahrscheinlich ich sogar, wer weiß. Ich sage das so locker, es fühlt sich innerlich nicht so locker an, wenn ihr das erstmal wisst. Aber wo ist es dran, dass wir Dienst der Versöhnung leben? Und dann sind wir die Heiligen, die Geduld haben. Und die mit den Worten Jesu den Menschen begegnen. Im Glauben Jesu. Denn die übrigen sind die, die zurückbleiben, wenn alle anderen schon gegangen sind. Die Menschen nicht vergessen, sondern alle sehen. Und ich glaube, das ist die Mission Jesu. Ich würde gern beten. Jetzt, so direkt. Jesus, ich danke dir für dich. Und ich weiß, dass diese Nähe, die du zu uns hast, dass die herausfordert, das weiß ich selbst. Ich möchte die Wahrheit über mich selbst nicht erkennen. Das ist viel zu unbequem manchmal. Ich möchte lieber einfach nur äußerlich brave Sachen machen, damit alle merken, dass ich fromm bin. Und ansonsten meine Ruhe haben. Dann liebst du mich auch und trennst dich auch nicht von mir. Aber du wünschst dir mehr, weil du weißt, dass da, wo ich bereit bin, die Wahrheit zu erkennen über mich selbst, ich wachse, ich Heilung erlebe und dieses Wachsen und Heilen weitergeben kann. Ich danke dir dafür, dass du all die Menschen, die wir heute hier sind und die einfach in diesen großen Konvent Lüneburger Heide dazugehören, dass du alle diese Menschen liebst und siehst und dass du sie segnest. Als Gemeinden, in ihrem Miteinander. Dass du immer wieder neu den Heiligen Geist, den du ja längst in jeden von uns hineingelegt hast, dass du Heiliger Geist, dich einfach in uns ausbreiten kannst und dass wir verstehen können, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Wo sind die wirklichen Herausforderungen unseres Glaubens? Und wo spielen wir nur Spiele von wer hat Recht? Und da gib ihnen Weisheit. Und gib ihnen Nachsicht miteinander und Weitsicht füreinander. Gib ihnen die Güte, auch in Unterschiedlichkeiten nebeneinander und miteinander beten und singen zu können. Und lass sie so ein Zuhause sein für Menschen, die verschmachtet sind und wie Schafe ohne Hirten. Danke dir, dass du dafür alles bereithältst. Und wir machen einfach die Hände auf und sagen, ja bitte, Jesus, wir gehen den nächsten Schritt.